RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Syrien nach dem Sturz von Machthaber Assad. Darum geht es heute im RBB 24 Inforadio Forum in Kooperation mit der Berliner Landeszentrale für politische Bildung. Es begrüßt Sie Miriam Meinhardt und es diskutieren Christine Hellberg, Syrien-Expertin, Journalistin, Publizistin und sie hat selbst viele Jahre in Syrien gelebt. Usama Felix Dara, Politologe und Gründer und Geschäftsführer des Vereins Freunde des syrischen Volkes. Hanna Neumann, Mitglied des Europaparlaments für Bündnis 90 Die Grünen und dort im Auswärtigen Ausschuss. Und Burkhard Dregger, innenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Herzlich willkommen Ihnen allen.
Danke.
Vielen Dank.
Nachdem die Regierung Assad gestürzt wurde, gab es zu Beginn erstmal viel Jubel, viel Freude, vor allem bei Exilsyrern. Wie nehmen Sie es heute wahr, Frau Hellberg?
Ich nehme wahr, dass die Menschen immer noch sehr erleichtert sind, dass sie frei sind. Gleichzeitig sind sie in großer Sorge und ich habe das Gefühl, das Land steht wirklich auf der Kippe, wirtschaftlich, was die innere Sicherheit angeht, was den politischen Übergang angeht. Die Menschen werden ungeduldiger, sie wollen, dass schnell sich was verbessert. Und das erzeugt einen wahnsinnigen Druck auf die neue Führung. Aber die Syrerinnen und Syrer sind entschlossen, daran mitzuarbeiten und sich diese neu gewonnene Freiheit auch nicht mehr nehmen zu lassen. Das ist das, was mich hoffnungsvoll macht.
Weiter. Jetzt haben Sie auch schon gesagt, Sie haben schon vor, nach Syrien zu fahren demnächst.
Genau, ich bin gerade am Überlegen, wer noch da ist von den Menschen, mit denen ich damals, während ich 7 Jahre dort gelebt habe, wer noch vor Ort ist oder wieder zurückgekehrt ist. Das ist gar nicht so einfach, weil wirklich sehr viele Menschen ja das Land verlassen haben. Die Hälfte der Bevölkerung ist ja nicht mehr dort, wo sie mal vor 2011 gelebt haben. Insofern, das ist gerade so ein bisschen die Vorbereitung. Wer ist da, wer ist wo, wer ist zurückgekehrt und wie ist die Lage in den verschiedenen Landesteilen, ist ja auch nach wie vor sehr unterschiedlich.
Herr Dara, Sie waren vor kurzem in Syrien. Was für Eindrücke bringen Sie mit?
Mein Eindruck war, ich war Mitte Januar für 3 Tage nur dort, um die Familie zu sehen und das Familienhaus auch vor allem. Die Menschen sind immer noch euphorisch, habe ich den Eindruck. Aber das alte Damaskus, das ich kannte, ist zwar noch da, aber eine sehr viel ärmere, heruntergekommene Version dessen. Es gibt knapp 13 Millionen Menschen, die unter Essensnot leiden. Und das erzeugt natürlich einen enormen Druck. Ja, die Regierung muss handeln. Es gibt gleichzeitig Wirtschaftsprobleme, natürlich. Also die Sanktionen, die Ausnahmen von den bestehenden EU-Sanktionen und amerikanischen Sanktionen haben keine Wende herbeigeführt. Es gibt eine Knappheit an Bargeld und das sind natürlich ernsthafte Probleme.
Mhm. Ja. Wie ist die Stimmung hier unter den Menschen, die aus Syrien einst geflohen sind, die jetzt hier sind? Wie schauen die auf die Situation?
Ja, also eben auch sehr ähnlich wie in Syrien selbst. Die Menschen sind ekstatisch gewesen. Ich war selber auch hier 3 Tage nicht ansprechbar, bis ich heiser war, bin hier rumgesprungen, habe Fahnen verteilt. Und das kann man sich gar nicht vorstellen nach 14 Jahren Krieg. Wir hatten wirklich die Hoffnung schon aufgegeben.
Und 54 Jahre Assad-Diktatur.
Eben. Also, ja, das sind also
historisch. Ja.
Das ist halt wie ein Wunder, das da passiert ist. Und die Leute, die von hier aus da runterkommen, bringen natürlich Geld mit. Und ich muss sagen, mein Eindruck, als ich dort war, war, es sind natürlich jetzt sehr viele Rückkehrer mit Bargeld, mit neuer Kleidung. Und die Leute, die dort sind, sind einfach verarmt. Es gibt überall Konferenzen und Workshops. Und vor Ort fühlt man sich doch ein bisschen ausgegrenzt. Das war mein Eindruck.
Frau Neumann, Sie waren auch
Ende Januar
dort, waren im Rahmen Ihrer politischen Arbeit dort?
Also es war keine offizielle Mission. Ich bin da schon mit dem Taxi und dann Rucksack und über die Grenze. Aber natürlich ist man, wenn man Europaabgeordnete ist, als Politikerin da und wird auch so wahrgenommen.
Was war der Grund für Sie, da runterzufahren?
Ich wollte schon immer nach Damaskus und das war jetzt für 14 Jahre dicht. Und da ging es mir, ich kann jetzt nicht sagen, so wie den Syrerinnen und Syrern, aber ein Stück weit natürlich auch so. Man hatte nie, also irgendwie hatte man sich immer darauf vorbereitet, wenn das Regime mal fällt, was man dann so machen würde. Aber so richtig geglaubt hat man es ja nicht, dass es fällt. Und dann war es auf einmal weg. Und ich muss sagen, ab dem 8. Dezember kribbelte das in mir. Ich hatte schon überlegt, ob ich Ende Dezember fahre und habe dann auch viele der Organisationen, mit denen wir gearbeitet haben, in Syrien, da haben ja viele unter Pseudonym weitergearbeitet politisch und denen im Ausland, habe ich gefragt, soll ich kommen? Und da war damals noch so diese Reaktion, warte mal, wir müssen uns erstmal selber organisieren. Und ich fand es wichtig, das auch zu respektieren. Aber Ende Januar waren dann also, jetzt sind wir so weit. Und wir würden auch gerne einfach dir zeigen, wie wir hier aufgestellt sind, dass du hörst, was uns hier wichtig ist, wie wir uns politisch einbringen können und wollen. Und ich fand, einer hat diesen wunderschönen Satz gesagt, be the wind in our backs, not the hands on the steering wheel. Also sei der Wind in unseren Segeln. Und nicht diejenigen, die das Schiff steuern wollen. Und einfach zu hören, alle sagen ja, es soll ein von Syrerinnen und Syrern angeführter Prozess sein. Aber die Frage ist ja, was wollen die denn dann? Und das so ein bisschen rauszufinden.
Frau Neumann, Sie müssen aber nochmal sagen, mit wem haben Sie denn da geredet?
Also ich habe mich bei der de facto Regierung ganz formell angemeldet. Also ich finde, das gehört auch zum respektvollen Umgang. Habe also dem Außenministerium, wie sie sich gerade nennen, eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. Es funktioniert tatsächlich alles über WhatsApp-Nachrichten. Habe gesagt, ich würde gerne kommen von dann bis dann. Und dann schrieben sie zurück, ja, sie sind herzlich willkommen. Dann haben die sich nicht mehr gemeldet, fand ich aber gar nicht so schlimm, weil dafür bin ich gar nicht hingefahren, sondern ich habe mich vor allem mit Frauenorganisationen getroffen. Ich habe mich, weil ich aus logistischen Gründen nicht aus Damaskus raus konnte, ganz bewusst auch mit Organisationen getroffen, die in den anderen Teilen des Landes, auch in den kurdischen Gebieten arbeiten, mit Menschen, die zum Bereich Aufarbeitung, weil das ist ja ein ganz wichtiges Thema nach diesen schlimmen Taten von Assad und seinen Schergen gesprochen. Ich war in Sidnaya in dem Foltergefängnis. Ich habe mich mit den Weißhelmen getroffen. Also ich habe so versucht, mit all den verschiedenen Gruppierungen, die sich jetzt fragen, sind wir Teil von diesem politischen Aufbruchsprojekt oder sind wir es nicht? Und wenn wir Teil sind, wie wollen wir Teil davon sein? Genau zu diesen Fragen ausgetauscht.
Wie lange waren Sie da?
Ich war 4 Tage da. Und wenn man dann manchmal in Einzelgesprächen auch mit Opfern, die noch ihre Familienangehörigen suchen, das sind dann auch wirklich sehr bewegende Einzelgespräche, die mich bis heute nicht loslassen. Teilweise aber so wirklich von Gruppen so von 10, 12 Leuten, die dann, Frau Hellberg hat es ja angesprochen, versuchen ihre Gemeinde einfach am Laufen zu halten. Also wer holt den Müll ab 2 Monate lang? Sie als Landespolitiker können sich das ja, ne? Also das sind ja diese ganz praktischen Fragen. Wer holt eigentlich den Müll ab, wenn auf einmal alles zusammenbricht? Das funktioniert, aber mal zu hören, wie das funktioniert und so, dass man auch solche Gespräche.
Also das hört sich immer noch bei Ihnen dreien zumindest noch sehr viel Euphorie an. Herr Dregger, wie schauen Sie auf die Situation?
Wir verfolgen von Berlin aus die Entwicklung in Syrien sehr genau, weil es ja viele Syrerinnen und Syrer gibt, die in Berlin leben. Wir haben wahrgenommen, dass viele nach dem Umsturz gejubelt haben, so wie Sie es beschrieben haben. Und wir haben uns mit Ihnen gefreut. Ich glaube, dass eine stabile Sicherheit, Heizlage in Syrien sowohl im Interesse der Deutschen wie auch der Syrer in Deutschland ist, dass wir gemeinsam hoffen, dass sich die Situation dort stabilisiert. Und uns interessiert es natürlich, ob sie sich tatsächlich stabilisiert, weil es dann ja um die Frage geht, ob Menschen in geordnete Verhältnisse zurückkehren können oder nicht. Das ist die große Frage, die wir noch nicht beantworten können.
Genau, auf den Punkt schauen wir. Vorher wollen wir uns auch noch mal Syrien an sich angucken, auch noch mal überhaupt anschauen, wer da jetzt derzeit die Macht übernommen hat.
Das ist völlig richtig.
Vielleicht können wir ein bisschen tiefer mal einsteigen, Herr Dara. Wie muss man sich das vorstellen? Wie viel funktioniert da gerade? Weil Sie haben auch erzählt, Sie haben das alte Haus Ihrer Familie besucht. Gibt es dann da noch ein Einwohnermeldeamt, wo man nachfragen kann, wem gehört das Haus jetzt? Also wie funktionieren die Strukturen?
Eine gute Frage. Ja, also Syrien war mal ein funktionierender sozialistischer Staat und ist natürlich wirklich nach 14 Jahren Krieg und Sanktionen völlig ausgeblutet. Ja, jetzt kommt aus Idlib eine Miliz, Hayat Tahrir al-Sham, HTS, die Nachfolgeorganisation einer vom Sicherheitsrat der UN designierten Terrororganisation namens Jabhat al-Nusra, die sich aber offenbar in den letzten 5 Jahren nachhaltig moderiert hat, dogmatisch und auch in der praktischen politischen Weise, kommt in die Hauptstadt und übernimmt dort die Macht und hat wirklich in den letzten 2, 3 Monaten versucht, dort technische Neuerungen umzusetzen und einfach die Institutionen so gut es geht wieder zu stützen. Und also was ich da gesehen habe, zum Beispiel im Innenministerium, da gibt es ein Ministerium für Öl, es gibt ein Ministerium für Strom. Dort sind technische Kader aus Idlib gekommen, die dort quasi Tag und Nacht übernachten. Die leben dort in den Büros selber und versuchen, was wieder aufzubauen. Jetzt ist das Stromnetz ist völlig zerrüttet, muss also ausgetauscht werden. Es wird nicht reichen, dass die Türkei eine Power Barge, ein Elektrostromschiff schickt. Oder wenn auch jetzt Rohöllieferungen kommen, die werden in Banyas an der Küste raffiniert und dann in Strom umgewandelt. Das wird alles nicht reichen. Man muss von Grund auf wieder aufbauen. Zum anderen muss man sagen, der öffentliche Dienst ist völlig zerrüttet. Es arbeiten dort offiziell 900.000 Menschen. Das Innenministerium hat eine erste Zäsur vorgenommen und festgestellt, dass 300.000 dieser Angestellten quasi nicht existieren, dass sie nur ein Gehalt beziehen. Das sind sehr oft die Ehefrauen von Offizieren gewesen, die Beraterverträge haben und so, aber ein volles Gehalt beziehen. Jetzt die auch noch zu entlassen, ist jetzt erstmal erfolgt. Es muss einfach die Staatlichkeit von Grund auf konsolidiert werden zunächst mal.
Und wahrscheinlich wird das ja auch nicht komplett gehen, ohne mit den Menschen zum Teil zusammenzuarbeiten, die das all die Jahre jetzt gemacht haben, oder?
Ja, das erste Dekret war, dass die Polizeikräfte bleiben sollen und die zivilen Beamte in den Ministerien auch. Und das ist nach wie vor so, bis auf die Polizei, die wurde jetzt trotzdem aufgelöst und man ist halt daran, schnell zu rekrutieren. Ja, also vielleicht Sie haben vorhin mich gefragt, wie die Stimmung war. Also wer sich von den Zuhörern vielleicht an den Fall der Berliner Mauer erinnern kann, so ist die Stimmung. Nur, dass man es wirklich aus eigener Kraft auch herbeigeführt hat hier. Und als Vergleich zu der politischen Lage jetzt und der Lage dort, man hat den Eindruck, dass die neuen Machthaber dort, ich nenne sie einfach jetzt Übergangsregierung, de facto Übergangsregierung, ganz genau hinschaut, welche Lektionen man aus dem arabischen Frühling lernen muss, dass ihnen nicht das gleiche Schicksal widerfährt in anderen Staaten wie anderswo.
Also das hört sich jetzt fast ein bisschen zu schön an, um wahr zu sein.
Hat sich das jetzt eigentlich nicht
angehört. Naja, doch. Und zwar so, dass so die HTS, die ja, wie Sie gesagt haben, durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eigentlich als Terrororganisation gelistet ist, sich, so habe ich es rausgehört, doch durchaus bemüht, irgendwie Strukturen wieder aufzubauen und das alles relativ geordnet hinzubekommen. Kann man der HTS das abnehmen, Frau Hellberg?
Was die HTS-Führung, und ich möchte eindeutig unterscheiden zwischen dem neuen Machthaber Ahmed Sharra alias Abu Mohammed el-Julani und seinen Anhängern oder auch Kämpfern, die mit ihm nach Damaskus gezogen sind. Das ist sehr divers. Da gibt es auch Extremisten, da gibt es auch Dschihadisten, die dorthin gegangen sind, um da jetzt einen Gottesstaat zu errichten, die womöglich bisher vor allem enttäuscht sind von seiner Rhetorik. Deswegen ist es wichtig zu unterscheiden und zu sagen, das, was Ahmed Sharra seit 2,5 Monaten macht und sagt und tut, ist wirklich überraschend gemäßigt, es ist vor allem effektiv und es zeigt, dass er ein Verständnis von Staatlichkeit hat. Und das ist eigentlich das Besondere. Was ihm gelungen ist, ist, den Staat zu erhalten, denn der ist ja eben nicht zusammengebrochen. Und das ist bemerkenswert in einem Land, das eben über so viele Jahrzehnte zentralistisch von einem Polizeistaat, einer Diktatur kontrolliert wurde, mit einem mafiösen Netzwerk zwischen Privatwirtschaft und diesem Regime, das also in dem Moment, in dem sich dieses Regime von innen auflöst, nicht einfach alle nach Hause gehen und alles zusammenbricht und völliges Chaos ausbricht, sondern dass sofort klar war, Leute, die Revolution ist vorbei, wir schützen jetzt den Staat und erhalten Institutionen. Und zwei Tage später sind die Lehrerinnen und Lehrer wieder zur Arbeit gegangen und die Leute sind in die Ministerien gegangen und versuchen dort irgendwas am Laufen zu halten. Und die Direktorin der Stadtverwaltung managt das Büro, wie sie das vorher getan hat. Und die stellvertretende Chefin der Zentralbank ist jetzt die Chefin der Zentralbank. Die hat 20 Jahre Erfahrung in Finanzgeschäften im Assad-Regime. Die wurde befördert. Also es sind führende Figuren, die keine Verantwortung für Verbrechen tragen, in ihren Positionen gelassen worden, ganz bewusst, weil die müssen ja diesen Staat erstmal weiterführen. Und jetzt ist einfach die große Frage, wie schnell gelingt es, Verbesserungen herbeizuführen. Und das ist das, wo die Leute jetzt so ungeduldig werden. Wo man dann hört, an der Küste sagen, ja, weil wir Alawiten sind, geht es uns besonders schlecht. Die sagen, ja, aber in Homs ist auch ganz furchtbar. Ja, aber wieso funktioniert das dort besser oder hier schlechter? Da kommt eine Stimmung auf, die mir eben zu denken gibt und wo ich sehe, es muss eben sehr schnell irgendwie sich was verbessern. Und es gab Versprechungen eben auch der neuen Führung, die gesagt haben, hier in 5 Monaten haben wir 10 Stunden Strom und wir erhöhen die Beamtengehälter um 400%.
Gut, 5 Monate haben wir noch nicht.
Ja, haben wir noch nicht, das stimmt, da arbeiten Sie noch dran. Und vielleicht ein letztes Wort zu dieser HTS-Führung. Was Ahmed el-Shadha gemacht hat, war ja im ersten Moment, weil er selber gar nicht damit gerechnet hatte, bis nach Damaskus zu marschieren, einfach die Minister aus Idlib erstmal nach Damaskus zu holen. Das sind also seine HTS.
Vielleicht muss man noch kurz sagen, Idlib, da gab es schon mal, das müssen Sie vielleicht noch mal kurz sagen.
Genau, Idlib ist die Provinz im Nordwesten Syriens, die zuletzt alle verbliebenen Assad-Gegner dort vereint hat. Die wurde regiert von HTS mit einer eigenen Regierung, die seit 2017 dieses kleine Gebiet gemanagt hat. Sehr viele Binnenvertriebene, die dort in Zeltstätten entlang der türkischen Grenze sitzen. Und was ihnen dort gelungen ist, und das ist das Bemerkenswerte, ist, dass sie eine Freihandelszone eröffnet haben, Shopping-Malls, Einkaufszentren in Idlib. Es ist ein berühmtes Bild, dass wenn Syrien bei Nacht völlig schwarz war, der einzige Lichtfleck war Idlib, die Stadt Idlib in dieser Provinz, weil offensichtlich durch Solarenergie es gelungen war, dieses Gebiet besser auszustatten und zu versorgen als der Rest von Syrien. Und das also ist so ein bisschen
Blaupause?
Der Ruf. Ja, als Blaupause nicht wirklich. Ich meine, eine kleine Provinz kann man nicht komplett übertragen auf den Rest des Landes. Man muss alle mit einbeziehen, völlig klar. Und das ist, glaube ich, auch das, was jetzt gerade ansteht, Minister zu ersetzen, andere mit reinzuholen. Aber die Tatsache, dass man wirtschaftspolitisch, und das ist ein wirtschaftsliberales Gedankengut dahinter, eine Ideologie, dass man geschafft hat, in diesem Gebiet Stromversorgung durch Solarenergie in erster Linie ganz gut zu sichern, das ist etwas, was ihnen jetzt auch helfen könnte, eben auf nationaler Ebene. Zumindest als ein Vorschuss von Vertrauen, das Sie schon mal hingekriegt haben.
Darf ich noch kurz zu
Idlib? Ganz kurz, weil Frau Neumann wollte auch, genau.
Ja, also nur zu Idlib. Also mein Verein, Freunde des syrischen Volkes, machen seit knapp 5 Jahren Projekte in Nordsyrien. Und ich muss sagen, Idlib ist die einzige Region, die nicht von Korruption zersetzt wurde und wo wirklich ein Ministaat aufgebaut wurde. Also das ist ihnen offenbar gelungen und das vergleicht man zum Beispiel mit Damaskus oder mit dem Nordosten, mit den SDF-Gebieten oder Anes, wie sie sich nennen, die ja Öleinnahmen haben, aber keine anständigen Institutionen aufgebaut haben.
Da würde ich widersprechen, aber da können wir vielleicht
die Investitionen in die Infrastruktur waren in Idlib zu sehen. Wir haben zum Beispiel gearbeitet mit der Anwaltsgewerkschaft dort, haben Frauen trainiert und Anwälte. Und das ließ sich durchaus machen.
Und das ließ sich machen. In Idlib wollen wir vielleicht gleich nochmal drauf gucken, weil ja doch nochmal die Frage auch ist, was ist mit Menschenrechten, ist mit Frauenrechten. Mhm. Genau, das ist ja auch nochmal ein anderer Aspekt. Aber Frau Neumann, Sie wollten reagieren.
Genau, ich wollte an zwei Punkten nochmal kurz was ergänzen. Also ich finde, Frau Hellberg hat das sehr gut beschrieben. Die Frage, vor der wir stehen, wenn wir uns HTS oder al-Shara angucken, ist ja zum einen die, all diese Dinge, die er sagt, das hört sich ja fast an, als hätte er sozusagen ein Skript von, was man im Westen gerne hören möchte, da auswendig gelernt, ist die erste Frage, will er das wirklich? Und da muss man jetzt einfach sehen, was die ersten Schritte sind. Und tatsächlich bei konkreten Schritten, zum Beispiel jetzt hat man eine Gruppe formiert, die den nationalen Dialog vorbereiten soll. Da sind 2 der 6 Personen Frauen. Es gibt die Frau, die die Zentralbank leitet. Also da merkt man, es gibt noch eine gewisse Offenheit, auch wirklich das zu tun, was er ankündigt. Die zweite Frage, und ich glaube, dass es fast die größere ist, wenn er es will, kann er es auch. Weil so ein Land und die humanitäre Situation in Syrien ist zum Beispiel so schlecht, wie sie nie war, das vergisst man manchmal. Auch wenn Damaskus einigermaßen ordentlich aussieht, weil Assad sich ja nicht selber bombardiert hat, gibt es andere Städte, die sehen aus wie die Bilder, die wir aus Gaza kennen. Ne? Also das darf man immer nicht vergessen. Ist das einfach eine enorme Herausforderung und auch wir, die wir ja beispielsweise in Afghanistan oder die Amerikaner im Irak, glaube ich, auch nur das Beste wollten, sind auch gescheitert in diesem Prozess. Das heißt, das ist nochmal eine riesengroße Herausforderung, wo wir uns auch als Europäische Union fragen müssen, was können wir dazu beitragen, dass das gelingen kann. Und der zweite Punkt, der ist mir ehrlicherweise ein bisschen zu kurz gekommen, sind in der Tat die kurdischen Gebiete. Für die Menschen dort sieht die Situation anders aus. Also die meisten in Syrien sagen, wir wurden befreit von Assad. In den kurdischen Gebieten fliegen immer noch türkische Bomber. Dann gibt es immer noch Angriffe, gibt es immer noch Tote jeden Tag. Für die fühlt sich die Situation anders an und ich glaube, auch da brauchen wir eine gewisse Sensibilität und es ist wichtig, dass wir immer wieder ansprechen, habt den Blick, denen geht es anders und auch gegenüber Erdogan sehr klar machen, dass diese Aggressionen aufhören müssen, damit Syrien eine Chance hat, als Staat wirklich für alle zu funktionieren.
Herr Dräger.
Ich glaube, wir müssen uns die Sicherheitslage in dem Land und die Prognose dafür ansehen und alle Sicherheitsberichte, die ich jedenfalls, die zugänglich sind, haben viele Fragezeichen. Ich will ganz wenige nennen. Die HTS ist keine homogene Vereinigung, sondern eine sehr heterogene. Und sie enthält, das ist, glaube ich, auch eben angesprochen worden, auch nach wie vor radikale dschihadistische Gruppierungen. Ob diese diesen Weg, auf den wir alle hoffen, mitgehen wollen, ob sie, wenn Gulani den geht, ihn am Leben lassen, ob dieses Regime damit tatsächlich diesen Weg fortsetzen kann, ist ein großes Fragezeichen. Dann kommt hinzu, Syrien war ja ein Opfer auswärtiger Mächte. Syrien ist ja missbraucht worden von den Mullahs im Teheran, um deren ja im Grunde Vernichtungsfantasien gegen Israel ins Werk zu setzen. Dieses Land ist ja missbraucht worden. Die Russen unterhalten in Syrien Stützpunkte, die sie benötigen, um ihre Politik in Afrika zu betreiben. Sie haben also harte Interessen. Und im kurdischen Teil, der immerhin 30% des Staatsgebietes ausmacht, befinden sich die Lager, in denen sich IS-Angehörige und ihre Familien befinden. Also die Sicherheitsexperten sagen, das ist ein Sprengsatz an Potenzial für Gewalt und Hass, das dann explodiert, wenn diese Menschen nicht mehr unter Kontrolle gehalten werden. Also es werden ganz viele externe Mächte auch zukünftig an Syrien zerren. Und die Frage ist, gelingt es, dass dieser Staat sich wieder als souveräner Staat etablieren kann? Und natürlich dürfen wir uns als Deutsche und Europäer die Frage stellen, wie wir das unterstützen können. Denn das ist, wie gesagt, im allgemeinen Interesse.
Ich würde gerne das ein bisschen ausdifferenzieren noch mit dem ausländischen Einfluss. Tatsächlich hat die internationale Gemeinschaft jetzt sehr viele Jahre lang komplett versagt. Auch die Vereinten Nationen, humanitär versagt, politisch versagt, diplomatisch, militärisch. Keiner hat sich dafür eingesetzt, Syrerinnen und Syrer im Land zu schützen, sondern jeder hat dort nur eigene Interessen verfolgt. Das hat die Türkei gemacht, das haben Saudi-Arabien gemacht, das hat die Islamische Republik Iran gemacht, völlig richtig. Was hat der Westen gemacht?
Und also auch Russland.
USA, Russland natürlich. Ja. Das muss man aber differenziert sehen in dem Sinne, als dass dieses Assad-Regime einen Überlebenskampf geführt hat. Das heißt, dieses Regime hat sich die Unterstützung geholt und zugelassen, die es brauchte, um zu überleben. Und das war die Luftwaffe von Wladimir Putin und die Milizen, die am Boden organisiert vom Iran dort hingeschickt wurden und ausgebildet wurden.
Diese Unterstützung, das heißt, die nicht
beiden,
mehr da war?
Genau, das heißt, die beiden sind die entscheidenden Unterstützer Assads gewesen. Die waren aber offiziell im Land so vorgesehen. Aber alle anderen haben eben auch durch Nichthandeln Syrer im Stich gelassen. Das ist auch die Wahrnehmung der Menschen in Syrien.
Und wir auch in Deutschland wurde ja über Normalisierung diskutiert, um Menschen zurückzuschicken.
Also genau, zuletzt hat auch die Europäische Union darüber diskutiert, ob man nicht wieder mit Assad eine andere Politik fahren sollte. Ja. Die Region hatte das schon normalisiert. Also ich möchte nur darauf hinweisen, dass es nicht so einfach ist, dass ein Land sich dort ausgebreitet hätte. Das ist völlig richtig. Der Iran hat Syrien genutzt als entscheidenden Brückenkopf auf dieser sogenannten Achse des Widerstands. Die liegt jetzt in Trümmern mit der Hisbollah geschwächt im Libanon, Syrien, das Assad-Regime ist weg. Das ist alles richtig, aber die internationale Gemeinschaft insgesamt hat es eben nicht geschafft, den Syrern in ihrem Freiheitskampf, denn das war es ursprünglich mal, irgendwie zur Seite zu stehen.
Mhm. Herr Dahr? Ja, wenn das Machtmonopol des Staates zerfällt, dann wird das Staatsgebiet zum Austragungsort für externe Interessen. Das haben Sie wirklich schön gesagt auch. Und im Falle Syriens hatten alle auch einen externen Unterstützer, bis auf die sunnitische Mehrheit. Der Iran hat schiitische Milizen nicht nur im Irak aufgebaut, sondern auch mit dem Staatszerfall in Syrien bei uns. Und den Extremismus, den wir gesehen haben mit dem IS und die genannte Jabhat al-Nusra, das ist der Versuch der sunnitischen Bevölkerung, sich selber zu schützen. Denn sie hatten wirklich keine sicheren Gebiete zwischen dem Mittelmeer und dem Persischen Golf.
Naja, mit dem IS hat man nicht versucht, sich zu schützen. Entschuldigung, der IS ist nun wirklich eine dschihadistische, üble Gruppe gewesen, die aus dem Irak expandiert ist, Richtung Syrien.
Ja, aber mit dem Ziel, die sunnitischen Gemeinden zu schützen vor schiitischen Milizen. Ne? Das ist also
nein, das war nicht
natürlich
das war schon eine eigenartige Art des Schutzes.
Sorry, also ich rechtfertige nicht.
Wo sind die, woher sind die gekommen Ansprüche, und wie sind sie entstanden? Das war als Reaktion auf die amerikanische Invasion völkerrechtswidrig.
Aus den Gefängnissen heraus Irak, und sie versuchen, andere Sunniten zu schützen. Das ist der Narrativ, den man im Arabischen sieht. Das ist der Anspruch, den sie haben. Und sie haben natürlich darüber hinaus noch ein globales dschihadistisches Ziel.
Ich glaube nicht, dass die Sunniten Syrien sich geschützt fühlten vom IS. Also
wie man sich gefühlt hat, kann ich Ihnen sagen. Ne? Also wenn man sagt, man lässt die Ukrainer kämpfen um ihr Überleben mit einem Arm hinter dem Rücken gegen die Russen, die 4,5-mal so groß sind, hat man den Syrer zugeschaut, wie sie diesen Existenzkampf führen mit beiden Händen hinter dem Rücken.
abgebildet.
Das ist richtig, ja.
So haben wir uns gefühlt. Mhm. Und daher kommen auch diese Gruppen. Ja. Ich behaupte nicht, dass
sie Gruppen groß geworden sind. Wahrscheinlich ist es eher das, was sie
erklären. So sehen die Gruppen sich selber. Mhm. Wir schützen unsere Community.
Aber vielleicht noch ein Satz zu mir erst, weil was Herr Drenger jetzt so richtig angesprochen hat, ist wichtig. Ich war selber in den letzten Jahren immer wieder im Nordosten. Ich war auch in einem dieser Camps. Mhm. Ich war in einem Resozialisierungszentrum für junge Männer und Jugendliche, die rekrutiert werden wieder durch den IS in diesem großen El-Hol-Camp. El-Hol ist das größte Camp mit mehreren Zehntausenden von Frauen und Kindern, also Angehörige von ehemaligen IS-Kämpfern. In den Gefängnissen sitzen mehrere tausend IS-Kämpfer, darunter immer noch eine große Zahl ausländischer. Wir haben ja gedacht, das mit dem IS hat sich erledigt im Jahr 2019. Da wurde der Sieg erklärt über den IS und seitdem dachten wir, das ist vorbei. Aber der IS war in Wirklichkeit nicht besiegt, sondern er ist zum Teil in den Untergrund gegangen und es sind mehrere tausend Kämpfer in verschiedenen Gefängnissen in Nordostsyrien gefangen, die nicht vor Gericht gestellt wurden, zumindest nicht die ausländischen Kämpfer. Und Zehntausende von Frauen und Kindern sitzen in zwei großen Camps in der Steinwüste in Syrien. Das ist natürlich kein Konzept, um irgendwie dieses Gebiet zu stabilisieren und um auch mit dem IS fertig zu werden. Das heißt, was passiert ist, ist, dass diese kurdische autonome Verwaltung, also die autonome Verwaltung Nord- und Ostsyrien, im Stich gelassen und allein gelassen wurde im Umgang mit dem IS. Das heißt, die Kämpfer müssen gesichert werden, die Angehörigen sollen resozialisiert werden und das große Problem ist, dass die internationale Gemeinschaft nicht ihre eigenen Staatsangehörigen nach Hause holt. Deutschland hat fast alle Frauen und Kinder zurückgeholt, nicht die Männer. Es sitzen ungefähr 30 deutsche Kämpfer, Männer, die sich in Deutschland radikalisiert haben und zum IS ausgereist sind, sitzen dort in den Gefängnissen. Die wurden bislang nicht zurückgeholt. Und das Gleiche gilt für viele andere Länder. Das heißt, die internationale Gemeinschaft wird der eigenen Verantwortung eben gar nicht gerecht. Was ist die Gefahr? In diesen Camps wachsen Kinder heran, die ihr Leben lang nichts anderes gesehen haben als Kalifatstaat, sprich öffentliche Hinrichtungen, eine totale gewaltsame Erziehung und Indoktrinierung auch durch die Mütter.
Weil das in diesen Camps immer noch stattfindet?
Nein, nicht in diesem Ausmaße. Die erste Zeit ihres Lebens haben sie im Kalifat verbracht, denn es ist jetzt 6 Jahre her, dass das Kalifat geendet hat. Das heißt, ein Junge, der heute 14 ist, hat die ersten Jahre im Kalifat verbracht und jetzt 6 Jahre im Camp. Der hat nie eine normale Schule von innen gesehen. Und das ist eine Generation von Dschihadisten, die heranwächst potenziell, die viel gefährlicher ist als die erste Generation von Dschihadisten, die nämlich aus anderen Teilen der Welt sich im Alter von Mitte 20 oder Ende 20 auf den Weg gemacht hat und eigentlich ihr Leben bis dahin in einer funktionierenden Gesellschaft verbracht hatte. Das heißt, diese Zeitbombe, so wird es gerne beschrieben, von Kindern und Jugendlichen, die dort heranwachsen, für die es keine andere Perspektive gibt, das ist wirklich eine Gefahr, die uns alle angeht.
Wollten Sie reagieren, Frau Neumann?
Ich war selber vor 5 Jahren in einem dieser Lager. Die internationalen sind ja nochmal extra, sozusagen im Extrasektor weggesperrt. Und man muss sich das mal vorstellen, die kurdische Verwaltung, die ja selber die größten Opfer dieser IS-Terroristen, kann man nicht anders nennen, waren, versuchen sich da jetzt drum zu kümmern, auch die Radikalisierung wirklich zu organisieren, wovor ich den Hut ziehe und alle anderen sagen irgendwie, wir machen die Augen zu und wir sehen das nicht. Herr Dara hat es angesprochen, woraus ist denn IS entstanden? Aus einem Gefangenenlager, in dem radikalisierte Menschen aus allen Teilen der Welt zusammen weggesperrt wurden und man hatte gehofft, alles ist vorbei. Und genau das Gleiche haben wir in Al-Hol jetzt wieder gebaut und diese Zeitbombe tickt gerade noch ein bisschen schneller, weil es bisher die US-Amerikaner waren, die über Hilfsprogramme von USAID die Radikalisierung finanziert haben, weil es amerikanische Sicherheitskräfte waren, die für die Sicherheit dieser Lager gesorgt haben, gerade in Situationen, wo die Türkei die Kurden angreifen und die gingen jetzt raus. Und dann stellt sich die Frage, wer kümmert sich darum? Und ich weiß, dass das eine sehr schwere Debatte ist. Ich selber wurde enorm unter Beschuss genommen, als ich damals vor 5 Jahren gesagt habe, wir müssten zumindest die Verantwortung für unsere deutschen Kämpfer übernehmen, die nach Deutschland holen, die hier einsperren, denen hier einen rechtsstaatlichen Prozess machen, die hier ihre Strafe absitzen lassen und schauen, wie man dann weiter mit ihnen umgeht, weil das Sicherheitsrisiko, das nicht zu tun, unvergleichbar größer ist, wenn irgendwann sich die Türen dieser Camps öffnen und dann diese sehr gut vernetzten Menschen dann einfach frei sind. Und das ist kein angenehmes Thema, aber die müssen wir uns stellen.
Herr Dräger, wie gucken Sie darauf?
Also ich habe keine Eile, die Deutschen nach Deutschland zu holen, die da zu diesen Terroristen gehören. Denn wir haben wirklich
sonst kommen sie, aber dann haben sie keine Kontrolle mehr.
Alles klar, aber wir haben hier große Sicherheitsherausforderungen selbst zu leisten, auch erhebliche terroristische Bedrohungen, die wir jeden Tag versuchen zu begegnen. Und wenn es sich nur um 30 handeln sollte, dann bin ich ja eher beruhigt. Ich befürchte, es sind mehr. Das Problem wird durch die 30 nicht gelöst. Es sind Tausende von
aber es geht
Kämpfern,
ja um deutsche Staatsbürger, genau. Ne?
Also naja, mag ja sein, ja. Wir können über die 30 reden, aber das ist ja albern, es wird ja vor Ort nichts ändern. Es handelt sich um Tausende von IS-Kämpfern, die genauso ticken, wie Sie es gerade beschrieben haben, die ein ungeheures Sprengstoff für dieses Land sind. Und wir brauchen kein Konzept, wir haben das noch nicht. Die internationale Gemeinschaft hat es nicht, die neue syrische Regierung auch nicht. Dort dafür zu sorgen, dass die unter Kontrolle bleiben.
Ja, aber wie
gerne
kann das
mit diesen Radikalisierungsversuchen, aber ich bin sehr vorsichtig im Hinblick auf die Erfolgsaussichten.
Aber das sind deutsche Staatsbürger. Welches Land ist für die zuständig, wenn nicht Deutschland?
Ja, klar, wir sind auch zuständig für die. Aber wir
irgendwann
können,
schon, oder wie?
Klar, aber ich nehme auch deutsche Interessen wahr. Und das halte ich auch für meine Aufgabe als Abgeordneter.
Aber wenn ich über die Türkei nach Deutschland einreisen sollte, Ihr Interesse doch sein, dass wir die lieber mit dem Flugzeug holen.
Ja, wenn sie einreisen, aber sie sind momentan in Haft und unter Kontrolle.
Und Menschen aus Syrien können nicht über die Türkei hierher kommen.
Sie können sich ja gerne aufregen. Es ist aber die Wahrheit, dass es ein Sicherheitsrisiko ausgeht. Und das muss unter Kontrolle bleiben.
Ich gebe Ihnen mal noch ein Beispiel, was Deutschland richtig gut gemacht hat.
Ja.
Wir haben die 27 Frauen und über 80 Kinder geholt. Wir haben die Frauen zum Teil vor Gericht gestellt, die sind zu mehrjährigen Haft.
Da gab es ja mehrere Prozesse.
Genau, da gibt es und gab es mehrere Prozesse, die sind zum Teil zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Und von denen sind mit, ich glaube, einer Ausnahme, es sind alle diese Frauen inzwischen resozialisiert in der deutschen Gesellschaft. Ganz unterschiedlich. Was Deutschland richtig gut gemacht hat, ist, alle Behörden haben zusammengearbeitet. Genau das, was wir gerade diskutieren, was nicht funktioniert im Zusammenhang mit innerer Sicherheit und Terror und psychischer Gesundheit, hat bei den IS-Frauen funktioniert. Da haben die Jugendämter, private, die Radikalisierungsvereine, die Sicherheitsbehörden haben die zurückgeholt. Die sind in Frankfurt gelandet alle. Sie sind verteilt worden. Die Großeltern, also die Eltern dieser IS-Frauen, die Großeltern für die rückkehrenden Kinder, waren von Anfang an mit einbezogen. Die Kinder sind zu diesen Familien gekommen. Das ist eine richtige Erfolgsgeschichte.
Ich rede aber jetzt
was Deutschland
Problem,
jetzt
Syrien
tun sollte.
Hat.
Genau, das ist,
das
jetzt komme ich wieder auf Syrien. Deutschland, könnte ein Beispiel sein. Deutschland könnte ein Beispiel sein für andere Länder dieser Welt, die sich bisher komplett verweigert haben. Zum Beispiel Österreich hat keine einzige IS-Frau zurückgenommen, die eigenen Staatsbürger. Es gibt einige andere, die das noch nicht getan haben. Deutschland könnte sich an die Spitze setzen einer internationalen Bewegung und sagen, das haben wir bisher gemacht. Es ist gelungen. Es ist einfacher, 27 Frauen in Deutschland zu resozialisieren, als mehrere tausend in Nordostsyrien. Und das ist im Interesse aller, denn der IS ist eine international operierende.
Das ich glaube, eine es sind kommt ja auch an, dass die Tausende dort deradikalisiert werden.
Die können sie doch nicht in Nordostsyrien deradikalisieren.
Und die 27 deutschen Frauen spielen überhaupt keine Rolle. Im Verhältnis
aber
zu der Herausforderung.
Ich
habe doch nur über die Herausforderung
ja,
in Syrien
doch nicht
gesprochen.
Immer so tun, als es
und Sie lenken jetzt ab mit dem Schicksal von 27 Frauen.
Nein,
das
nicht.
Das wesentliche Thema sind, dass das Tausende sind, um die wir uns kümmern.
Ja, die aus aller Welt. Genau. Aber lassen Sie uns kurz differenzieren. Das eine, für deutsche Staatsbürger ist Deutschland sicherlich zuständig. Aber es geht ja auch um das große Problem. Klar, da können einzelne Länder ihre Staatsangehörigen
die meisten sind irakische Staatsbürger und syrische Staatsbürger. Die irakischen Staatsbürger kehren gerade monatlich in größerer Zahl zurück. Die Syrer, da kümmern sich die Syrer selbst drum. Aber die anderen, und es sind mehrere tausend, stammen aus aller Herren Länder. Wenn jeder seinen Beitrag leistet, kann man auch diese große Zahl entsprechend bearbeiten oder zurückholen und resozialisieren oder vor Gericht stellen.
Wie wird das Thema denn im Europaparlament diskutiert?
Im Europaparlament sprechen wir das durchaus immer an, haben dann aber die Herausforderung, dass sowohl der Punkt innere Sicherheit als auch der Punkt Rückführungen ein nationalstaatliches Thema ist, weswegen wir gute Empfehlungen aussprechen können, aber auf die konkrete Umsetzung relativ wenig Einfluss haben. Ich will aber einmal im Zuge dieser guten Empfehlung, Kosovo, das kleine Kosovo, hat relativ früh alle seine 240 Kämpfer zurückgenommen, haben die Radikalisierungsprogramme gemacht und bis heute ist niemand auffällig geworden.
Vielleicht kurz zur Sicherheitslage in Syrien auch. Also es wurde ja beschrieben, dieses Großgefängnis Al-Hol ist de facto eine Brutstätte.
Ja.
Ja, und das Problem, das Sie haben werden, Herr Dräger, wenn es jetzt 30 sind,
Dschihadisten, deutsche Staatsbürger, die jeweils 4 Frauen heiraten können, dann hat man in 10, 20 Jahren vielleicht 500 deutsche Staatsbürger, die radikalisiert sind. Der einzige Weg, um dieser Ideologie des IS entgegenzutreten, ist eine moderate sunnitisch-islamische Gegenidee. Und die entsteht ja jetzt in Damaskus. Die Frage ist, wie man es schaffen wird, eine nationale Identität neu aufzubauen und nach dem Dschihad eine Art Reha einzuführen. Also wenn Sie schauen, einige Golfstaaten, vor allem Saudi-Arabien, machen sowas. Ja, die holen konservative Scheichs, Geistliche, und versuchen, die Doktrin des Dschihad auseinanderzunehmen und sagen, hier einfach gegen Zivilisten vorzugehen, das ist unmoralisch, das ist falsch, das musst auch du einsehen. Du kannst auch außerhalb der Staatsgrenzen nicht aktiv werden. Das hat Allah dir nicht befohlen und so weiter. Ja. Das ist etwas, was vorgeschlagen wurde. Also ich war gerade, wie Frau Neumann auch, auf der Münchner Sicherheitskonferenz, habe den Außenminister Shaybani abends getroffen. Es sind in der Konsolidierung der Staatlichkeit dort ganz wichtige Prozesse am Laufen momentan. Das eine ist die Erkenntnis, dass man eine Konterrevolution ausschließen musste in den ersten 2, 3 Monaten. Ich weiß, dass Ahmad Sharia ständig davon spricht. Das abschreckende Beispiel ist Tunesien und Ägypten. Dort wurden demokratische Wahlen durchgeführt und moderate, gewählte zivile Regierungen haben die Wahlen gewonnen, die aber dann gestürzt wurden durch Konterrevolutionen. Denn man hat in dieser Region als Demokraten nicht nur Freunde. Das ist das eine Beispiel. Das heißt, der Staat muss Institutionen aufbauen und verteidigungsfähig sein. Deswegen wurde auch das Militär aufgelöst und es wird jetzt massenhaft rekrutiert. Die wollen innerhalb von einem Jahr auf 100.000 kommen. Mein Kenntnisstand ist, dass man jetzt schon 20.000 Soldaten neue rekrutiert hat. Die zweite Lektion, lassen Sie mir das kurz noch sagen, ist, dass keine Wahlen durchgeführt werden, bis dort wirklich Institutionen und ein Staat entsteht. So wie in Libyen zum Beispiel wurden Wahlen durchgeführt, ohne dass der Staat in sich selbst gefestigt ist. Das heißt, alle Parteien kommen dann und wollen ein Stück von dem Staat und erkennen den Mechanismus und den Prozess der Verfassungsfindung nicht an. Das ist das, was ich dort gehört habe, ja, von syrischer Seite. Und man muss der Sache Zeit geben.
Und wenn ich daran anknüpfen darf, die Frage, die sich die Menschen stellen, ist ja nicht, werden Christen geschützt, werden die Alawiten geschützt? Es geht nicht um Schutz, sondern es geht um Beteiligung, Teilhabe. Es geht um Partizipation. Deswegen ist die Hauptfrage, wie autoritär wird es und wie zentralistisch wird es? Weil das sind die beiden großen Themen in Syrien. Wird also diese neue Übergangsregierung ihre eigenen Ideologien, was auch immer es sein mag, wird man das autoritär durchsetzen, also anderen aufzwingen? Oder wird man sagen, das ist etwas Privates, ideologisch zwingen wir das niemandem auf, das ist unsere Ideologie, das ist unser Ziel, aber wir arbeiten Schritt für Schritt daran und eben nicht durch Zwang. Zweites Thema, Zentralisierung. Sehr viele Gruppen in Syrien wollen nicht zurück zu einem zentralistisch organisierten Polizeistaat oder autoritär geführten Staat wie unter Assad, der von Damaskus aus den Regionen vorschreibt, wie es zu laufen hat. Das betrifft nicht nur die Kurden im Nordosten, das betrifft auch die Drusen im Süden des Landes, das betrifft die Alawiten an der Küste. Es gibt auch arabische Stämme in Deir ez-Zor, ganz im Osten des Landes, die sagen, wir wollen hier nicht mehr Vorschriften kriegen aus Damaskus. Wir haben hier unsere eigenen Regeln, wir haben unsere Traditionen. Das Land hat sich auch sehr unterschiedlich entwickelt. Die Drusen hatten sehr viel mehr Freiräume im Süden des Landes gegenüber dem Regime. Die Kurden haben eine Autonomie gebaut, eine autonome Verwaltung, übrigens durchaus mit funktionierenden Institutionen, wenn ich das hier anmerken darf.
Deswegen fliehen ja auch alle aus Nordostsyrien.
Es fliehen nicht alle aus Nordostsyrien, es sind sehr viele Leute dahin geflohen und es ist nicht so einfach, weil wir haben es auch mit Jahrzehnten Propaganda zu tun, dass die Kurden angeblich dort Land besetzen und sich abspalten wollen. Es gibt keine kurdischen politischen Vertreter in Syrien, die sagen, wir wollen hier was abspalten. Alle sind bereit, sich einzugliedern in das neue Syrien, aber unter anderen Vorzeichen mit mehr Dezentralisierung und mit mehr auch in gewissen Grad autonomer Verwaltung in diesen einzelnen Regionen. Und das wäre im Sinne sehr vieler Menschen.
Ja, aber es sind natürlich sehr vielfältig, das ist klar geworden, sehr vielfältige Interessen und wahrscheinlich nicht ganz einfach, wie man das alles unter einen Hut bringt, vor allem wie schnell, weil Sie zu Beginn der Sendung schon gesagt haben, viele werden jetzt schon ungeduldig. Wie kann denn Europa diesen Prozess unterstützen?
Ich habe das ja vorhin schon mal angedeutet, diese Forderung, es soll ein von Syrerinnen und Syrer angeführter Prozess sein und wir sollten gucken, wo wir unterstützen können. Was aus Syrien gerade viel kommt, und da arbeiten wir im Technischen dran, ist die Aufhebung oder die Aussetzung von Sanktionen. Es gibt ja zum einen Sanktionen gegen Assad und seine Schergen, die sollen bleiben. Aber es gibt auch sektorale Sanktionen, also dass man im Moment zum Beispiel kein Geld nach Syrien überweisen kann, dass Elektrizitätswerke kaputt sind, die aber nicht repariert werden können. Diese Sanktionen gibt es jetzt einen Beschluss, wahrscheinlich am 24. Februar werden die erstmal ausgesetzt, die das Energienetzwerk, die den Baustoffe und die Transport und auch die Finanztransaktionen dafür angehen. Eine komplette Aussetzung der Finanzsanktionen, finde ich, hätte es eigentlich geben können. Sind wir gerade noch auf europäischer Ebene, haben wir dafür keinen Konsens. Humanitäre Hilfe muss weitergehen. Die humanitäre Lage ist so schlecht wie noch nie. Viele Menschen leben noch in Camps. Die können nicht zurück, weil ihr Haus nicht steht, weil sie kein Haus haben, weil ihre Häuser vermint sind. Das heißt also auch, Minen räumt in Gebieten, wo es wahnsinnig große Verminung gab. Und dann ist natürlich schon die Frage, wir haben es angesprochen, so nationaler Dialogprozess, aber auch die Aufarbeitung der Verbrechen von Assad. Das sind ja zum einen politische Entscheidungen, wie man das machen möchte, aber dann auch einfach technische Fragen. Wie lagert man Archivmaterial? Wie macht man Konsultationsprozesse? Wie spricht man Recht? Und das sind Punkte, wo auf Anfrage der Syrerinnen und Syrer, glaube ich, wir schon unsere Fähigkeiten zur Verfügung stellen sollten. Ein Thema, auf das ich immer angesprochen wurde, ist, wie habt ihr das in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht? Wie habt ihr das in Deutschland nach dem Fall der Mauer mit der Stasi gemacht? Und was man nicht vergessen darf, die Stasi hat ja den syrischen Geheimdienst ausführlichst trainiert. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass wir da aus traurigem Grunde sehr viel Wissen beisteuern können.
Herr Träger.
Die Aufgabe der neuen Bundesregierung nach der heutigen Bundestagswahl wird es ja sein, die Lage genau zu analysieren und dann genau diese Entscheidungen auf der europäischen Ebene auch herbeizuführen. Und ich erwarte allerdings auch, dass wir Forderungen an die neue syrische Regierung richten. Denn wir haben ja auch Interessen. Und wir haben Interessen daran, dass sich auswärtige Mächte, die bisher dieses Land missbraucht haben, dort keine Chance mehr haben zukünftig. Das gilt insbesondere für den Iran und für Russland. Die müssen sich raushalten und die neue Führung in Syrien muss eben dafür sorgen, dass die sich auch zukünftig raushalten. Und dabei unterstütze ich sehr gerne.
Also und darüber, wenn wir noch das Frauen
da, wenn ich vielleicht noch
warten Sie ganz kurz.
Werden. Darüber hinaus ist es wichtig, dass wir natürlich diese positive Entwicklung, wenn sie sich denn bewahrheitet, wenn diese heterogene islamistische Führung tatsächlich zu unserer aller Überraschung sich nun als Halsbringer erweist, das haben wir ja mit islamistischen Führungen noch nie in dieser Welt erlebt, aber das kann ja das erste Mal sein, dann sind wir sicherlich bereit zu unterstützen den Weg. Aber vor Hektik, Eile und großen Erwartungen warne ich, denn man muss ja auch immer die Abläufe beobachten, ob es sich tatsächlich in die richtige Richtung erweckt. Und Blankoschecks würde ich einer solchen Führung definitiv nicht erteilen.
Es geht ja auch nicht um Blankoschecks. Ich würde da gerne einmal reinkommen, weil das ist ein kleines bisschen komplexer. Andere stehen ja bereit. Die Türkei steht bereit, Saudi-Arabien steht bereit, Katar steht bereit. Die fliegen jetzt mit Geldkoffern rein. Ich finde nicht, dass wir ohne jegliche Kontrollmechanismen oder ohne jegliche Forderung unterstützen sollten. Also zum Beispiel, dass das Ganze inklusiv wird, dass das Ganze in Richtung Demokratie geht. Das sollten wir klar sagen. Aber dann sollten wir auch jetzt erstmal im Zweifel für den Angeklagten sozusagen unterstützen, damit es überhaupt eine Chance gibt, dass es in die Richtung geht. Weil wenn wir jetzt sehr zurückhaltend sind und diesen neuen Machthabern die Tür ins Gesicht knallen, dann geht es garantiert in die andere
aber so,
Richtung.
Und ich finde, so hörte Chance es sich jetzt aber gerade
jetzt auch nicht
ja, aber so hört es sich jetzt auch nicht an, wie Tür ins Gesicht knallen.
Aber Stichwort Tür. In Syrien, in Damaskus stehen die Türen sperrangelweit auf für jeden, der sich dort einbringen möchte. Man spricht mit jedem, man schaut, was haben die Leute anzubieten, was für Forderungen stellen sie, und es wartet keiner auf Europa. Das mag jetzt desillusionierend klingen, aber wenn die Europäer ihre Sanktionen, es gibt übrigens nur Sanktionen seitens der USA, Großbritanniens und Europas, also der Rest der Welt hat keine Sanktionen in Syrien. Wenn Europa diese Sanktionen nicht aufhebt, es gibt Ausnahmeregelungen, man sollte sie aufheben. Die Grundlage der Sanktionen war die Gewalt des Assad-Regimes. Das Assad-Regime ist Geschichte. Man kann sie jetzt nicht zu einem Instrument machen für politische Einflussnahme. Das ist illegitim. Was man machen kann, ist Wünsche formulieren, Forderungen, Inklusion, bin ich ganz bei Frau Neumann. Aber die Sanktionen, die Europa aufrechterhält, schaden ja in erster Linie europäischen Unternehmen, nämlich Siemens, die gerne dort wieder Umspannwerke oder andere technische Geräte liefern wollen, und den Exilsyrerinnen und Syrern in Europa, dieser mehr als 1 Million Menschen alleine in Deutschland, die gerne jetzt Geld überweisen wollen, die gerne sich einbringen möchten in ihrer Heimat wieder. Und da hat Deutschland ein Riesenpotenzial und könnte mittelfristig, wenn wir es richtig machen, Herr Dräger, die neue Bundesregierung, könnten wir davon profitieren. Das ist nämlich eigentlich ein Asset, diese Syrerinnen und Syrer, denn daraus kann mittelfristig eine wirtschaftliche Kooperation entstehen. Unbedingt. Wenn deutsch sprechende Syrer in Syrien jetzt wieder investieren, ihre Geschäfte dort erweitern, Krankenhäuser wieder aufbauen, es gibt die Krankenhauspartnerschaften, Klinikpartnerschaften, das geht gerade los. Sprich, wir können Fachkräfte ausbilden demnächst in Syrien, die dann nach Deutschland zum Arbeiten kommen. Das ist die Vision. Wir brauchen eine Vision. Unser aller Interesse ist, Syrien wird stabil, Menschen kehren freiwillig zurück. Und diese Möglichkeit zu schaffen, zum Beispiel mit Go-and-See-Visa, sprich mehrmals dorthin reisen, schauen, wie die Lage ist, wie kann ich mich einbringen, ohne gleich mit Sack und Pack und 3 Schulkindern in die Ruinen von Aleppo zurückkehren zu müssen. Das wäre meine Vision und ich hoffe, die neue Bundesregierung blickt auch so weit und versteht diese Realität.
Genau diesen Aspekt wollte ich, weil wir schon sehr fortgeschritten sind mit der Zeit, diesen Aspekt wollte ich noch einmal ansprechen. Go-and-See-Visa, hat Frau Hellberg gesagt. Das ist ja etwas, was die Bundesregierung angekündigt hatte, so eine Möglichkeit zu schaffen, Erkundungsreisen in die alte Heimat in Anführungszeichen vorzunehmen, weil man eben noch nicht weiß, wie es da aussieht, was ist da möglich, kann ich dort zurückkehren. Für wie sinnvoll halten Sie das, Herr Dräger?
Also ich bin noch ein bisschen zurückhaltend, denn ich sehe asylrechtlich und aufenthaltsrechtlich ist das natürlich einen Paradigmenwechsel, der dann Schule machen wird und den wir nicht gebrauchen können.
Denn man verliert seinen Schutzstatus, wenn man...
Ja klar, und wenn wir den Schutzstatus erhalten würden, obwohl wir das gestatten, dann drehen wir den Flüchtlingsschutz ja auf den Kopf. Das können
aber
wir gar nicht machen.
Kann man das, aber falsch. Das wäre ja nicht ein genereller Wechsel,
klar,
sondern nur in diesem Fall.
Man öffnet die Büchse der Pandora und kriegt sie nicht mehr geschlossen.
Also die Türkei macht es vor. Die Türkei hat ein großes Interesse daran, dass Syrerinnen und Syrer zurückkehren. Genau, sie hat jetzt für 6 Monate lang 3-mal die Möglichkeit geschaffen, dass ein Familienmitglied zurückkehrt und schaut. Und wenn die Türkei das macht, dann denke ich, ist es etwas, was die Bundesregierung
anschauen kann. Dann schauen wir uns das an entscheiden. Das wird ja die Bundesregierung zu entscheiden haben. Aber eben mit Augenmaß, mit Bedacht und mit voller Gewahrheit der Konsequenzen.
Mich macht das ein bisschen wütend, dass wir an dieser Stelle mit einer toxischen Asyldebatte hier in Deutschland auch die Chancen für einen sinnvollen Wiederaufbau in Syrien zumindest begrenzen. Also wir wollen, dass Syrien demokratisch wird. Dann muss doch die demokratische syrische Opposition, viele von denen sind übrigens nach Deutschland geflohen, in irgendeiner Form sich vor Ort einbringen können. Wir wollen, dass es Syrien wirtschaftlich gut geht. Dann wäre es doch gut, wenn die Geschäftsleute, die Syrisch und Deutsch sprechen, auch vor Ort sich engagieren können. Auch das geht nur, wenn sie noch nicht deutsche Staatsbürger sind, sie hin und zurück gehen können. Und wenn ich es richtig verstanden habe, geht es Ihnen ja darum, dass viele Syrerinnen und Syrer zurückgehen. Das geht nur freiwillig im nächsten Jahr, innerhalb der nächsten 1,5 Jahre. Und freiwillig geht man nur zurück, wenn man sieht, steht das Haus noch, können meine Kinder in die Schule gehen. Also ich sehe keinen rationalen Grund, warum man das nicht genau mit so einem Go-and-See-Konstrukt ermöglicht, was rechtlich übrigens durchaus drin ist. Genau diese Nachricht gab es ja von der Europäischen Kommission.
Ja. Und das wird man dann sicherlich auch sehen. Die Entscheidungen sind ja auch noch nicht getroffen. Ganz kurz noch, letzte Abschlussrunde. In einem Artikel in der Berliner Morgenpost zu Beginn des Jahres, der war überschrieben mit der Hoffnung eines Exilsyrers hier in Berlin, Syrien wird der beliebteste Urlaubsort der Deutschen sein. Möglich oder Utopie als kurze Abschlussrunde? Herr Dräger.
Alles ist möglich. Syrien war in der Antike eine Hochkultur, ein fantastisches Land und es ist zum Schreien und zum Weinen, in welchem Zustand es sich befindet. Und warum sollten sich die Dinge nicht auch mal positiv entwickeln?
Frau Neumann.
Ich würde es mir sehr wünschen und dann wünsche ich mir auch noch einen Nachtzug, damit ich nicht fliegen muss.
Frau Hellberg.
Das wird sehr davon abhängen, ob wir das sinnvoll begleiten, ob wir Chancen schaffen, ob wir den Syrern es ermöglichen, sich einzubringen vor Ort, zum Beispiel deutsche Schulen in Aleppo und Damaskus aufbauen, die Lufthansa mit Direktflügen nach Damaskus und Kamischli in die kurdischen Gebiete. Also man kann da einiges tun, um genau zu einem solchen Szenario zu kommen. Syrien war schon immer ein tolles Reiseland. Also als ich da gelebt habe, sind da alle möglichen Leute hingefahren, Bildungsreisende. Wäre schön, wenn die auch wiederkommen.
Herr Dara.
Syrien war auch schon immer mein Lieblingsurlaubsland, muss ich sagen. Und ich würde abschließend einfach sagen, wer im Nahen Osten nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist.
Das war das RBB24 Inforadio Forum. Syrien nach dem Sturz. Es diskutierten Christine Hellberg, Syrien-Expertin, Journalistin, Publizistin. Usama Felix Dara, Politologe und Gründer und Geschäftsführer des Vereins Freunde des syrischen Volkes. Hanna Neumann, Mitglied des Europaparlaments für Bündnis 90 Die Grünen und im Auswärtigen Ausschuss. Und Burkhard Dregger, innenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Durch die Debatte geführt hat Miriam Meinhardt. Vielen Dank für Ihr Interesse.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.